Guten Abend, wir kommen heute zu Hiob 40, Abvers 25. In der Rede Gottes aus dem Sturm, ab Kapitel 38, wird die unbelebte Natur vorgestellt in ihrer Herrlichkeit und danach die belebte, ab Kapitel 38, Vers 39. Gott stellt eine Auswahl von 14 Tieren vor und wir haben gesehen, der Höhepunkt kommt in Kapitel 40, Abvers 15 mit der Vorstellung des Behemoth. Und da haben wir bereits gesehen, dass das genau als Beschreibung dem entspricht, was man als ausgegrabene Fossilien gefunden hat. Fossilien, die gehören zu den sogenannten Sauropoden. Dazu gehören Brontosaurus, Diplodocus, Brachiosaurus und so weiter. Und etwas vom Größten, was man gefunden hat, ist der Argentinosaurus. Da haben wir letztes Mal behandelt im Zusammenhang mit den Versen 40 bis Kapitel 40, Vers 15 bis 24. Der Argentinosaurus, oder man hat sogar möglicherweise einen noch größeren jetzt gefunden, vor ein paar Jahren, auch in Argentinien, in Patagonien. Man schätzt das Tier hier auf vielleicht 40 Meter Länge, 80 Tonnen Gewicht, also so schwer wie 14 afrikanische Elefanten. Das einfach das Gigantischste, was es gibt auf dem Land. Aber wir haben letztes Mal nur ein bisschen begonnen mit Leviathan und den wollen wir uns noch genauer anschauen ab Vers 25. Und zwar haben wir schon letztes Mal gesehen, unter den Wassersauriern, die man ausgegraben hat, ist bis heute der Spinosaurus aegyptiacus, wirklich das Wesen, das man bezeichnen muss als größter Fleischfresser im Wasser. Er wurde bis etwa 18 Meter lang. Hier auf dem Bild, da im Hintergrund sieht man ihn, von anderen Spinosaurus-Arten umgeben, die kleiner sind, aber eben der ägyptische Spinosaurus, das ist das Größte, was man bisher gefunden hat. Und Gott stellt Leviathan wirklich als das Meisterstück im Wasser vor. Er nennt ihn nämlich in Kapitel 41, Vers 26, er ist König über alle wilden Tiere. Und bis man einen noch größeren ausgräbt, kann man also sagen, Leviathan entspricht in etwa dem, was eben ein Spinosaurus aegyptiacus darstellt. Darf ich bitten, dass wir hier lesen, Verse 25 bis 41, 3.
Ziehst du den Leviathan herbei mit der Angel und senkst du seine Zunge in die Angelschnur? Kannst du einen Winsenstrick durch seine Nase ziehen und seine Kinnbacken mit einem Ring durchbohren? Wird er viel Flehen an dich richten oder dir sanfte Worte geben? Wird er einen Bund mit dir schließen, dass du ihn zum ewigen Knecht nehmen kannst? Wirst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel und ihn anbinden für deine Mädchen? Werden die Genossen ihn verhandeln, ihn verteilen unter Kaufleute? Kannst du seine Haut mit Spießen füllen und seinen Kopf mit Fischharpunen? Leg deine Hand an ihn, denke an den Kampf, tu es nicht wieder. Siehe, eines jeden Hoffnung wird betrogen. Wird man nicht schon bei seinem Anblick niedergeworfen? Niemand ist so kühn, dass er ihn aufreize. Und wer ist es, dass er sich von meinem Angesicht stellen dürfte? Wer hat mir zuvor gegeben? Und ich werde ihm vergelten. Was unter dem ganzen Himmel ist, ist mein.
Danke. Zunächst bis dahin. Gott stellt Fragen. Und Wir haben gesehen, viele der Fragen konnte Hiob auf Anhieb beantworten. Es sind nicht einfach Fragen, die er quasi zurückweisen musste, um zu sagen, nein, weiß ich nicht. Manche solche Fragen haben wir bereits gefunden. Da konnte Hiob nicht antworten. Aber wenn Gott sagt, ziehst du den Leviathan herbei mit der Angel und senkst du seine Zunge in die Angelschnur und so weiter, da geht es einfach um den Gedanken, kannst du Leviathan fangen? Und die Frage, die Antwort ist klar, nein, niemand kann das. Und wir haben bereits gelesen in weiteren Versen, es ist unmöglich gewesen, mit Leviathan zu kämpfen. Übrigens, das hebräische Wort Leviathan heißt der Gewundene. Also ein durch und durch bewegliches Tier im Wasser und am Land. Also Verse 25 bis 27 eben. Man kann ihn nicht fangen. Vers 27 sagt dann noch dazu, wird er viel Flehens an dich richten oder dir sanfte Worte geben. Also kommt er da quasi in Bedrängnis, sodass er plötzlich beginnt zu wimmern vor Angst. Unmöglich. Und dann, Vers 28, wird er einen Bund mit dir schließen. Mit welchen Tieren kann man einen Bund schließen?
Hunden.
Ja, zum Beispiel mit den Hunden. Also mit allen Tieren, mit die man zähmen kann. Da kann man klare Abmachungen machen. Aber mit Leviathan kann man keinen Bund eingehen. Das heißt, er ist unbezähmbar. Und man kann ihm nicht irgendwelche, wie bei einem Vertrag, bei einem Bund, nicht irgendwelche Vorschriften auferlegen, die er erfüllen muss. Er erfüllt nichts. Er ist die Unabhängigkeit selbst, könnte man sagen. Und dann Vers 29. Wie könnte man das umschreiben? Also nicht zu fangen. Dann haben wir gesehen, unbezähmbar. Was sagt Vers 29?
Ja, in eine Wolljäne einsperren.
Ja, also man kann ihn nicht verwenden. Ja? Sodass ein Mädchen dann mit Leviathan spielen kann. Ja, also was das Spielen dann betrifft, Psalm 104, ein wunderbarer Psalm über die Natur. Und man findet da förmlich Bezüge zu Hiob 38 bis 41. Denn auch hier wird gesprochen über den Wildesel, zum Beispiel in Vers 11. Und dann über die Vögel, Vers 12. Und dann auch über den Storch, Vers 17. Steinbock in Vers 18. Alles, was wir in Hiob auch gefunden haben, die jungen Löwen in Vers 21, wie in Hiob und schließlich Vers 26, Leviathan. Liest du, Jerry?
Dort fahren Schiffe, dort ist der Leviathan, den du gebildet hast, um sich darin zu tummeln. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit.
Danke. Also, es geht hier um den Leviathan, der sich im Wasser tummelt. Hat jemand einen anderen Ausdruck in seiner Übersetzung?
Ja, große Fische.
Bei 26? Große Fische, oh. Eben, man hatte das Problem in der Reformation. Man kannte die Dinosaurier noch nicht. Und dann hat man gedacht, ja, das könnte vielleicht das Krokodil sein. Darum gibt es auch Übersetzungen, die haben anstatt Leviathan in Hiob 40 Krokodil. Aber Krokodile hat man in der Antike gefangen und hat sie verwertet, schon damals. Aber mit Leviathan kann niemand kämpfen. Und darum haben die Übersetzer der Elberfelder im 19. Jahrhundert einfach den hebräischen Namen gelassen. Leviathan und eben auch Behemoth. Und hier also Leviathan ist ja kein Fisch, das könnte man ja wissen aus Hiob 40, 41, nicht wahr? Der wird ganz anders beschrieben. Und bei sich tummeln, was steht in der Luther? Um darin? Ah, eben, das meine ich. Spielen. Ja, er spielt. Er hat seine Freude im Wasser, da herumzuspielen. Absolut. Gute Übersetzung. Also, aber man kann ihn nicht anbinden, damit ein Mädchen mit ihm spielen kann. Ja, so wird Leviathan also auch in anderen Bibelstellen erwähnt, zum Beispiel in Psalm 74 oder in Jesaja 27, Vers 1. Ja, und jetzt gehen wir weiter, Vers 30. Wie könnte man das zusammenfassen? Ja, man kann keinen Handel treiben. Das ist also, er ist nicht verwendbar für das Spielen. Er kann eben auch nicht als Handelsware irgendwie verwertet werden. Geht nicht. Also werden die Genossen, damit sind gemeint die Fischergenossen, ihn verhandeln, ihn verteilen unter Kaufleute? Nein, geht nicht. Und dann Vers 31 und 32.
Ja, man kann ihn nicht töten.
Ja, niemand kann ihn töten, niemand kann ihn bekämpfen. Und sehen wir, Gott spricht ja hier. Und Gott benutzt Ironie. Lege deine Hand an ihn, Vers 32. Denk an den Kampf, tu es nicht wieder. Niemand hat eine Chance, es also nicht zu bekämpfen. Das ist auch so ein Tipp, wie man die Bibel lesen kann für sich, gewinnbringend. Eben, dass man sich fragt, wie könnte ich diesen Vers, jetzt hier 25 bis 26, kurz zusammenfassen mit anderen Worten. Nicht bezwingbar. Vers 27, 28, er ist unbezähmbar. Dann, man kann ihn nicht verwenden. Dann, man kann nicht Handel treiben mit ihm. Und man kann nicht kämpfen. Jetzt Vers 41, da macht Gott eine Anwendung. Wenn man also schon mit Leviathan als Mensch keine Chance hat, wie ist es dann, wenn man vor Gott kommt? Hiob hat Worte verwendet, da hat er Gottes Gerechtigkeit in Frage gestellt, weil er sein Leiden nicht verstehen konnte. Und jetzt sagt Gott, wenn man schon mit Leviathan nicht kämpfen kann, Vers 41, wird man nicht schon bei seinem Anblick niedergeworfen? Vers 2, niemand ist so kühn, dass er ihn aufreize. Und wer ist es, der sich vor mein Angesicht stellen dürfte? Also, wenn Leviathan unbezähmbar ist und man kann ihn nicht bekämpfen, umso weniger der Schöpfer, der Leviathan, gemacht hat. Also wir sehen, hier erklärt Gott, dass er diese Tiere nicht einfach so erwähnt, sondern wir müssen bei jedem Tier, was wir auch schon gemacht haben in den früheren Serien, ab Kapitel 38, wir haben uns gefragt, was bedeutet das eben als praktische Belehrung für Hiob? Gott wollte immer mit diesen Tieren etwas Bestimmtes ausdrücken. Und in Vers 3 sagt er, wer hat mir zuvor gegeben und ich werde ihm vergelten. Also wer hat mir quasi etwas im Voraus zur Verfügung gestellt, dass ich es verwenden konnte und dann muss ich ihm quasi dankbar das dann wieder vergelten. Wo kommt dieser Satz im Neuen Testament vor?
Ja.
Aber ich meine jetzt genau diese Frage, wer hat mir zuvor gegeben und ich werde ihm vergelten?
Hebräer.
Auch nicht Hebräer, aber ich glaube, du meinst schon die richtige Stelle. Römer 11, 35. In Römer 9 bis 11 werden ja Gottes weise Wege mit Israel und den Völkern vorgestellt. welche wunderbaren Gedanken und verschlungenen Wege Gott hat. Und das führt am Schluss der Apostel Paulus zur Anbetung. Liest du, Jerry, ab Vers 33.
O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt und wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ja, Römer 9 bis 11 zeigt, wie Israel zwar als Nation damals den Messias verworfen hatte, aber Gott hat einen Überrest auserwählt, der zum Glauben kommt an den Messias. Und weil Israel als Nation den Messias verworfen hatte, gab das die große Chance für die nichtjüdischen Völker der Welt, dass sie mit der frohen Botschaft erreicht würden. Und da sollte eine unzählbare Schar zusammengeführt werden. Paulus nennt das die Fülle der Nationen. Und dann würde Gott aber Israel wieder als sein Volk, als Zeugnis einsetzen hier auf dieser Erde. Es wird zu einer Wiederherstellung Israels kommen. Das wird alles hier so erklärt. Und dann sagt Paulus, o Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Die Wege Gottes sind unergründlich. Und das hat ja gerade Hiob erlebt. Die Wege Gottes, diese Leidenswege, sind unergründlich. Aber es war ein tiefer, gewaltiger Plan dahinter. Es war genau so, wie Jesaja 55 sagt, meine Wege sind höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wie der Himmel über der Erde, so sind meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und dann in diesem Zusammenhang, oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden. Vers 35 ist also ein direkter Rückgriff auf Hiob 41, Vers 3 aus Gottes Sturmrede über Leviathan. Ja, dann gehen wir weiter. In Hiob 41, aber bevor wir zu Vers 4 kommen, möchte ich noch ergänzen. Jetzt haben wir also gesehen mit Behemoth, 40, Vers 15, ein Landsaurier, der Gras frisst. Ein Sauropod, das waren Grasfresser, trotz ihrer gigantischen Größe. Aber dann in Vers 25 ein Wassersaurier, Leviathan. Nun gibt es aber noch einen dritten Grundtyp von Saurier, nämlich nicht nur auf dem Land, im Wasser, sondern Flugsaurier. Wo kommen in der Bibel die Flugsaurier vor? Und wie gesagt, das können nicht Vögel sein, denn Saurier sind eben Reptilien.
Ja, der Teufel als Drache.
Ja, der Teufel als Drache, aber ich meine jetzt wirklich wörtlich, denn in Hiob 40, der Behemoth ist ja ein Saurier, der zur Zeit von Hiob, in der nachsintflutlichen Zeit, noch gelebt hat. Und Leviathan auch. Aber wo findet man jetzt im wörtlichen Sinn, nicht im übertragenen Sinn? Nein? Jesaja 14? Also zweimal findet man. Wie? In Jesaja 14? Vers 29. Es geht um Philistäa, das ist das Gebiet des heutigen Gazastreifens und das Gebiet rundherum. Ja, bitte, nochmals.
Freue dich nicht, Philistäa, dass der Stock zerbrochen ist, der dich schlug, denn aus der Wurzel der Schlange wird eine Otter hervorkommen und ihre Frucht wird eine fliegende, feurige Schlange sein.
Ja, also Saurier, Dinosaurier, haben wir letztes Mal schon erklärt, das Wort bedeutet schreckliche Echse. Und das wurde erst kreiert im 19. Jahrhundert. Da hat ein Mann dieses Wort neu erfunden, Dinosaurier. Also in früheren Büchern findet man das nicht. Dort hießen solche Tiere
Drachen.
Das griechische Wort Drakon bezeichnet eben so ein Saurierwesen oder ein schlangenähnliches Wesen. Und hier wird das erwähnt, fliegende, feurige Schlangen. Und auch in Jesaja 30 Vers 6.
Ausspruch über den Behemoth des Südens. Durch ein Land der Bedrängnis und der Angst, aus dem Löwin und Löwe, Ottern und fliegende feurige Schlangen kommen, tragen sie auf dem Rücken der Eselsfohlen ihren Reichtum und auf den Höckern der Kamele ihre Schätze zu einem Volk, das nichts nützt.
Ja, danke. Es geht also jetzt darum, hier nicht um den Behemoth, der hier auch erwähnt wird, sondern fliegende, feurige Schlangen. Also, nach der Bibel muss es eben Reptilien geben, die fliegen. Und man hat eben durch die Entdeckung der Fossilien, durch das Ausgraben der Fossilien, das man besonders eben vorangetrieben hat, seit dem 19. Jahrhundert, ganz viele Flugsaurier, fantastische Flugsaurier gefunden, gigantische Tiere, die also an Größe die Vögel bei weitem übertreffen konnten. Es gab kleine, aber bis hin zu eben ganz gigantischen Flugsauriern, fliegende Schlangen. Ja, jetzt gehen wir zu Hiob 41, ab Vers 4, bitte. Liest du bis Vers 9.
Nicht schweigen will ich von seinen Gliedern und von seiner Kraftfülle und von der Schönheit seines Baus. Wer deckt die Oberfläche seines Gewandes auf? In seinen Doppelgebiss, wer dringt da hinein? Wer öffnet die Pforte seines Angesichts? Rings um seine Zähne ist Schrecken, ein Stolz sind seine starken Schilde. Und jeder einzelne verschlossen mit festem Siegel. Einer fügt sich an den anderen und keine Luft dringt dazwischen. Stück an Stück hängen sie fest zusammen, greifen ineinander und trennen sich nicht.
Danke, bis dahin. Also Gott beschreibt ganz detailliert den Leviathan. Und auch da wieder ein Tipp, wenn man so einen Text liest für sich allein. Ich habe schon gesagt, man sollte versuchen, einige Verse, die das gleiche Thema haben, zusammenfassen. Wie wir es gemacht haben, 25 bis 26, man kann ihn nicht fangen. Dann 27, 28, man kann ihn nicht bezähmen und so weiter. Und dann sollte man sich hier fragen, welche Details von diesem Tier werden erwähnt. Dann wird uns auffallen, in Vers 25 wird die Zunge beschrieben. Senkst du seine Zunge in die Angelschnur. Dann Vers 26 wird die Nase erwähnt. Und auch Kinnbacken, also dieser Unterkiefer. Dann Vers 31 wird erwähnt die Haut, der Kopf. Aber jetzt in Vers 4, was erwähnt Gott? Ganz allgemein. Das steht bei dir Skelett? Oder? Ach so, ja. Was steht wörtlich in deiner Übersetzung, Vers 4? Ja, also die einzelnen Körperglieder. Und natürlich, die sind getragen vom Skelett. Genau. Übrigens, wenn wir schon beim Skelett sind, so etwa hat das Leviathan-Skelett ausgesehen. Und da sehen wir jetzt auch gerade noch etwas von seinen imposanten Zähnen. Also der Kopf hatte etwa eine Länge von 1,60 Meter. Ist nicht schlecht, ja? Also, da hätte ich ja so ziemlich ganz Platz. Und Ja, und das wird ja hier erwähnt in Vers 5. In sein Doppelgebiss, wer dringt da hinein? Also wenn er das Maul zu hat, wer kann das öffnen? Ja? Das ist die Frage. Wer kann da quasi eindringen und ihm quasi seinen Rachen öffnen? Und dann wird weiter gesagt in Vers 6, die Zähne werden erwähnt. Rings um seine Zähne ist Schrecken. Das verstehen wir. Und weiter wird er gefragt, wer öffnet die Pforte seines Angesichts? Also, wer kann dieses Maul, das ist eben das Tor, die Pforte seines Gesichts, wer kann das auftun? Und aufgrund eben von solchen Skelettfunden haben wir dann versucht, eben auch die Weichteile zu rekonstruieren. Und einer hat das so gemacht. Was auffällt, ist dieser spezielle Schwanz. Der hat also richtig als Paddel gewirkt. Und da muss man sich vorstellen, dass er ein unglaublich schneller Schwimmer war. Eben der sich tummeln konnte im Meer, wie wir gelesen haben, Psalm 104. Aber eben bei der Rekonstruktion ist natürlich immer noch ein bisschen Fantasie nötig. Aber interessant ist, eben, normalerweise findet man die versteinerten Knochen oder Abdrücke von Knochen als Fossilien. Aber man hat tatsächlich wiederholt sogar Gewebe gefunden. Und das ist eigentlich ein Schock für die Evolutionslehre. Denn Gewebe, 65 Millionen Jahre soll es her sein, seitdem alle Saurier ausgestorben sind, laut Evolutionslehre. Und das funktioniert jetzt nicht. Also, dass man eben sogar solche Teile gefunden hat, die garantiert in Millionen von Jahren vollständig verschwunden sind. Man hat sie gefunden. Und das sind deutliche Zeugnisse, dass die Saurier eben nicht so weit zurückliegen. Und die Bibel sagt, ja natürlich, sie lebten noch zur Zeit von Hiob. Ja, und dann hier noch eine Rekonstruktion von Nobutamura. Das ist ein Illustrator, weltbekannter Illustrator von Dinosauriern. Der hat sein ganzes Werk quasi online zur Verfügung gestellt, gratis. Fantastisch. Also seine Bilder können zuhauf wiederverwendet werden, mit der angegebenen Lizenz, ohne zu bezahlen. Und er stellt ihn so vor. Und ich denke, das hilft uns. Gott spricht ja im Weiteren eben nicht nur Vers 4 über die Glieder, über die Kraftfülle, dann ganz allgemein über den Bau, auch Vers 4, sondern Gott spricht über die Oberfläche seines Gewandes. Das ist also überhaupt seine oberste Schicht seines Schuppenpanzers, ist da die Rede. Dann haben wir gesehen, das Doppelgebiss wird erwähnt, sein Gesicht, Vers 6, und die Zähne, auch Vers 6. Und jetzt ab Vers 7 wird was beschrieben? 7 bis 9. Wie könnte man das zusammenfassen? Eben im persönlichen Bibelstudium.
Ja, die Schuppenpanzer.
Ja, der Schuppenpanzer wird beschrieben. Aber so detailliert. Lies du nochmals Vers 7 bis 9.
Ein Stolz sind seine starken Schilde, jeder einzelne verschlossen mit festem Siegel. Einer fügt sich an den anderen und keine Luft dringt dazwischen. Stück an Stück hängen sie fest zusammen, greifen ineinander und trennen sich nicht.
Ja, das ist dieses Unglaubliche, wie der eben aufgebaut ist. Und das entspricht eben genau dem, was man durch die Fossilabdrücke feststellen kann. Das waren also undurchdringbare Schuppenpanzer. In der Evolutionslehre sagt man, dass die Vögel Von welchen Tieren abstammen?
Fisch. Dinosaurier.
Ja, Fisch, das wäre aber dann weiter zurück. Die sagen, die Reptilien stammen ab von den Fischen. Ja? Und aus den Reptilien heraus seien die?
Seien so flugfähige Saurier entstanden, aus denen dann Vögel. Also es gab unten zwischen den, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, ich glaube, Archaeopteryx und sowas, ist so ein Zwischensammel zwischen den Dinosauriern und Vögeln. Es gibt ja da Flugvögel.
Also, man sagt, aus den Dinosauriern seien die Vögel entstanden. Ja? Und du sagtest gerade, das hast du wahrscheinlich in der Schule gelernt, Archaeopteryx, der sogenannte Urvogel. Ah, irgendwann hast du es gelernt, vielleicht in der Lehre, ja. Aber das sei quasi so ein Zwischending zwischen Saurier und Vögeln. Aber der Archaeopteryx hat Federn. Und zwar ist er so wunderbar abgedruckt in den Fossilüberlieferungen, dass man sogar die Feinstruktur seiner Federn untersuchen konnte. Und man kann heute daraus schließen, er war sogar flugfähig. Und was ist das Besondere an Archaeopteryx? Dass gesagt wird, er sei ein Übergang. Ja, er hat Federn. Und wenn ein Tier Federn hat, dann ist es ein Vogel. Aber die Saurier, die haben eben Schuppen, typischerweise. Und was uns interessieren würde, wäre eben das Zwischending. Das wären Fuppen. Und die hat man nie gefunden. Das ist eben das Wichtige. 1. Mose 1 sagt, dass Gott die Lebewesen erschaffen hat nach ihrer Art. Und ich habe letztes Mal erklärt, dass der Begriff Min im Hebräischen Art, dass der etwas weiter gefasst ist, als was wir heute in der Biologie als Art bezeichnen. Denn auch Tiere, die eben sich kreuzen lassen miteinander, obwohl sie nicht zur gleichen Art gehören, wie zum Beispiel Wolf und Hund, das geht. Also Pudel zum Beispiel, das geht. Oder man kann Schakal und Fuchs miteinander mischen. Das alles, was eben so direkt und indirekt kreuzbar ist, das geht zurück auf eine ursprüngliche Art, Min in der Bibel. Und durch natürliche Zuchtwahl in der Natur kam es zu diesen Aufspaltungen. Aber das hat mit Evolution nichts zu tun, sondern das Programm, eben um diese verschiedenen Ausgestaltungen zu machen, das hat Gott bereits erschaffen. Und so ist es ja auch mit den Hunderassen. Wenn neue Hunderassen gezüchtet werden, da entsteht nicht durch Evolution eine neue Information, wie man diese speziellen Ohren bilden muss, sondern das ist alles schon in den Genen vorgegeben. Aber durch die Zuchtwahl wird eben die Vielfalt in den Genen wird zum Ausdruck gebracht. Ja, und darum ist also der Artbegriff etwas größer gefasst. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wir wollten das Zwischending, die Fuppen, eben, die hat man nie gefunden. Danke. Und was ist bei Archaeopteryx noch besonders? Also er hat Federn, wie alle Vögel Federn haben. Er kann fliegen, wie Vögel eben meistens fliegen können. Der Strauß zum Beispiel nicht. Aber der braucht die Flügel, um schnell rennen zu können. Ja, er hat Zähne. Er hat Zähne. Ja. Und hat Krallen an den Flügeln. Und das konnte man in der Schule lernen. Das ist ein Beweis, dass er ein Zwischending ist. Aber es gibt noch heute, zum Beispiel in Südamerika, eine Vogelart mit Krallen. Also, ist nicht etwas Spezielles. Es gibt einfach Vögel mit Krallen und ohne Krallen. Was man heute nirgends findet, ist ein Vogel mit Zähnen. Aber ich meine, es gibt Reptilien mit Zähnen und es gibt Reptilien ohne Zähne. Und es gibt auch Menschen mit Zähnen und Menschen ohne Zähne. Und so gibt es eben auch Vögel mit Zähnen und ohne Zähne. Ja, Spaß beiseite. Aber ich meine, dass da Zähne sind, das ist nicht ein Beweis, dass da ein Übergang war. Aber wir können ganz klar unterscheiden, das sind Reptilien, können klar unterscheiden, das sind Vögel. Und so ist es auch mit anderen Grundtypen. Die sind ganz klar abgetrennt. Und da gibt es immer dazwischen einen Abstand. Und das ist das Problem der Evolutionslehre. Dass eigentlich diese fließenden Übergänge, die man erwarten müsste, die Darwin im 19. Jahrhundert erwartete, die werden wir noch finden später. Ja gut, jetzt so lange Zeit nach Darwin müssen wir sagen, man kennt nicht Millionen, sondern Milliarden von Fossilien und die Zwischenglieder sind immer noch abwesend. Also ganz markant, eben zwischen diesen Grundtypen. Und so funktioniert das also mit Evolution einfach nicht. Aber jetzt gehen wir weiter in 41, Vers 10. Liest du bis Vers 13.
Sein Niesen strahlt Licht aus, und seine Augen sind wie die Wimpern der Morgenröte. Aus seinem Rachen gehen Fackeln, sprühen feurige Funken hervor. Aus seinen Nüstern fährt Rauch wie aus einem siedenden Topf und aus brennenden Binsen. Sein Hauch entzündet Kohlen und eine Flamme fährt aus seinem Rachen.
Danke. Tja, jetzt finden wir hier die Beschreibung, Leviathan kann Feuer speien. Und das könnte vielleicht manch einen in Bedrängnis bringen. Ja, wie kannst du sagen, Leviathan sei ein wirkliches Wesen, ein Wesen, das Feuer speit, sowas gibt's ja gar nicht. Das ist ein Märchentier. Nun, wir haben letztes Mal schon davon gesprochen, interessant ist, dass die Überlieferungen der Völker in aller Welt übereinstimmen, dass sie von Drachen sprechen. Und Drachen sind riesige Reptilien, aber nie riesige Säugetiere. Das ist interessant. Und Dinosaurier waren eben nicht Säugetiere, sondern Reptilien. So wie Krokodile und Warane und so weiter. Und Schlangen. Ja, also, das ist so. Und die Frage, warum reden die Chinesen von Drachen, die Feuer speien, aber auch eben in aller Welt findet man das. Und auch im alten Europa sprach man von Drachen, die Feuer speien können. Und die Bibel spricht über Leviathan, der Feuer speit. Nun, der Gedanke, dass ein Tier Feuer speien kann, ist gar nicht so weit weg. Das ist der Bombardierkäfer. Wenn ich sage der Bombardierkäfer, so muss ich sagen, es ist eine riesige Gruppe, eine Unterfamilie der Laufkäfer, weltweit mehr als 500 Arten. Und allein in Europa gibt es 51 Arten, aber dann auch in Afrika. Also diese Käferart kann tatsächlich Feuer spucken. Und die haben ein Explosionsapparat am Hinterleib. Dr. Hermann Schildknecht war Naturstoffchemiker, Direktor der Universität Heidelberg. Er lebte von 1922 bis 1996 und er hat sich ganz besonders dem Studium und der Forschung der Bombardierkäfer gewidmet. Und warum heißen die Bombardierkäfer? Weiß jemand?
Ja, weil sie ihre Futter bombardieren mit den zwei Säuren, die dann zusammenkommen.
Ja, also die können eben mit ihre Feinde bombardieren. Nur, wir würden ja beim Bombardieren eher denken, ein Flugzeug, das seine Munition abwirft. Aber französisch Bombardier ist eben der Ausdruck für einen Artilleriesoldaten. Also der mit massivem Geschoss am Boden schießt. Und der Bombardierkäfer ist eben, ich würde ihn eher nennen, Artilleriekäfer. Er kann schießen Und zwar geht das folgendermaßen. Er bildet in Drüsen, in seinem Körperinnern, zwei chemische Stoffe. Hydrochinon und Wasserstoffperoxid. Und dazu hat er zwei Tanks in seinem Hinterleib. Ich habe das so symbolisch dargestellt mit H, das ist der Tank für Hydrochinon, und W, Wasserstoffperoxid. Und das sind wirklich Dinge, die darf man den Kindern nicht geben, um damit zu spielen. Also Hydrochinon, wenn man das in der Drogerie kauft oder wo auch immer im Chemikalienhandel, muss bezeichnet werden mit den Schutzvorschriften oder Schutzhinweisen, Sicherheitshinweisen, gesundheitsschädlich. Also das ist wirklich kein Spielzeug. Man kann auch einen Totenkopf drauf tun. Also ist sogar eben tödlich. Und umweltgefährdend. Darum hier diese beiden Illustrationen. Wasserstoffperoxid wird, davor wird gewarnt, brandfördernd und ätzend. Aber die kleinen Bombardierkäfer, die produzieren das selber. Aber glücklicherweise getrennt in zwei verschiedenen Tanks. Denn das Ereignis kommt eben erst, wenn die beiden Stoffe miteinander kombiniert werden. Also diese Chemikalien werden in zwei separaten Sammelblasen gelagert. Und dann, wenn eben der Bombardierkäfer, zum Beispiel durch eine Ameise, bedrängt wird, geplagt wird, oder durch eine Kröte, die den Bombardierkäfer da unten, aber dann legt er los und dann wird die Kröte kotzen. Ja, die wird sich also übergeben. Es gibt auf YouTube einige sehr, sehr lehrreiche Kurzfilme über den Bombardierkäfer. Da kann man das alles auch direkt sehen. Auch wie geschossen und gespritzt wird. Aber nun ist es so, bei Gefahr werden die beiden Chemikalien in eine Explosionskammer befördert. Darum da diese Verbindungen zu V, ja? Und dann passiert's. Aber noch etwas, der Bombardierkäfer hat noch einen dritten Stoff, chemischen Stoff, der unbedingt nötig ist. Er gibt nämlich im richtigen Moment die Enzyme Katalase und Peroxidase dazu. Und dann entsteht ein neuer chemischer Stoff durch eine Reaktion, nämlich Hydrochinon wird zu giftigem und stinkendem Benzochinon umgewandelt. Also, Wasserstoffperoxid wird in Wasser und Sauerstoff umgewandelt und dann explodiert eben das Ganze. Aber dank eben dieser Zusätze gibt es eine Verzögerung der Explosion, sodass eben der gefährliche neue Stoff noch durch den Hinterausgang ausgeführt werden kann, bevor er explodiert. Sonst wäre der Bombardierkäfer in der Luft. Das geht ja gar nicht. Jetzt muss man sich das vorstellen. Wie soll das in der Evolution gegangen sein? Also irgendwann durch Mutationen, durch zufällige Schreibfehler im Erbgut wird da ein Tank gebildet, ja? Müssen wir uns vorstellen, wir hätten da schon einen Tank, aber im Moment hat er keine Funktion, ja? Und dann vielleicht in ein paar Millionen Jahren kommt ein zweiter Tank dazu und eben durch Schreibfehler wird noch genau die richtigen Chemikalien werden produziert. Ja, also was wollen wir? Wir können uns Mühe geben, aber bei uns werden diese Stoffe nicht gebildet im Körper. Ja, glücklicherweise nicht. Übrigens, so in Europa gibt es dann einen Schuss in der Spritze von etwa 100 Grad Hitze. In Afrika bis 270 Grad. Das ist fantastisch. Also ein heißes, ätzendes Gasgemisch mit einem erschreckenden Knallgeräusch aus dem Hinterleib und das gegen den Feind. Aber der Bombardierkäfer, der ist fein raus und kann dann eben sich verziehen. Und die Spinne ist abgewehrt, die Ameise ist getötet, ist ein für alle Mal erledigt. Ja, und die Kröte, wie gesagt, die übergibt sich dann nach der Explosion in ihrem Inneren. Nicht gerade lustig. Aber das zeigt also, dass Gott im Tierreich diese Fähigkeit der Explosion, es gibt übrigens einen Rauch, der da entweicht. Das ist fantastisch. Also es knallt, erschreckt schon durch den Knall und gibt eben ein Feuer. Und noch etwas Wunderbares. Nicht wahr? Wenn man an Evolution glaubt, dann muss man sich im Klaren sein, dann wären schon längst alle Bombardierkäfer explodiert. Bevor dann noch eben noch die Sicherheit dazu kam, dass es da eine Verzögerung gibt in der Explosion und dass der Ausgang eben genau diese Länge hat, die es braucht, bis es dann knallt. Und dann kommt noch dazu, die Wand der Explosionskammer, die habe ich da jetzt mit E bezeichnet, ist mit einer dicken Schicht aus Cuticula geschützt. Also das ist so ein polyesterähnlicher Stoff da drin, das Cutin, und das besitzen auch Pflanzen, Pilze als Umweltschutz zum Beispiel, aber hier ganz dick, damit er eben selber geschützt ist gegen die Explosion. Und jetzt versteht man, ja, wir haben bei den Fossilen von Leviathan eben nur die Knochen, die Weichteile nicht. Und darum können wir nicht sagen, wo war welcher Tank. Aber wir wissen aus der Natur von heute, jawohl, das funktioniert, das geht. Und das macht klar, das ist nicht ein mythisches Wesen, sondern Leviathan hat das wirklich gekonnt. Und noch etwas Spezielles muss ich erwähnen. Also die Waffe ist eine präzise Waffe beim Bombardierkäfer. Er kann sogar um die Ecke schießen. Ja, wie? Ja, das müsste also wieder durch Schreibfehler so gekommen sein, dass da, wo da rausgespritzt wird, noch so ein wie ein Spiegelschild hergerichtet werden kann, wo es dann quasi abgelenkt wird. Und so kann er, wenn er hinten rausschießt, auch nach vorne schießen. Er lenkt es ab. Der kann also in verschiedene Richtungen schießen. Muss man in den YouTube-Filmen schauen. Da sieht man also da und dort, wie der da rausschießt. Er kann unter dem Körper hindurch nach vorne schießen und eben dank scheibenförmigen Reflektoren an den Drüsen können die Gase umgeleitet werden. Das war fantastisch. Also eigentlich der Bombardierkäfer reicht, um jemanden wirklich wegzubringen von dem Evolutionsglauben. Das funktioniert ja gar nicht. Unmöglich. Wie kann man sowas glauben? Ja, aber eben, so bringt uns Leviathan auf den Bombardierkäfer und der Bombardierkäfer bringt uns jetzt wieder zurück zu Leviathan. Darf ich bitten, Jerry, liest du weiter ab Vers 14. Also Verse 11 bis 13 können wir zusammenfassen, Feuer aus dem Leviathan.
In seinem Hals wohnt Stärke und die Angst hüpft vor ihm her. Die Wampen seines Fleisches schließen an, sind ihm fest angegossen, unbeweglich. Sein Herz ist hart, wie Stein und hart, wie ein unterer Mühlstein. Vor seinem Erheben fürchten sich Starke, vor Verzagtheit geraten sie außer sich.
Ja, also wenn man Leviathan begegnete, man fiel in Ohnmacht, einfach nur vor Angst. Aber er selber hat ein Herz, das ist hart wie Stein. Und wird noch verglichen mit einem unteren Mühlstein. Hart. Also alle fürchten sich vor ihm, aber er kennt den Begriff Furcht überhaupt nicht. Verse 18 bis 21.
Trifft man ihn mit dem Schwert? Es hält nicht stand. Noch Speer, noch Wurfspieß, noch Harpune. Das Eisen achtet er für Stroh, das Kupfer für faules Holz. Der Pfeil jagt ihn nicht in die Flucht. Schleudersteine verwandeln sich in Stoppeln. Wie Stoppeln gibt ihm die Keule. Und er lacht über das Sausen des Wurfspießes.
Ja, also mit allen möglichen Waffen, man kann ihn nicht bekämpfen. Sein Schuppenpanzer ist ein totaler Schutz für ihn. Und weiter, Vers 22.
Unter ihm sind scharfe Tonscherben. Einen Dreschschlitten bereitet er hin auf dem Schlamm.
Jawohl. Das ist jetzt etwas schwieriger. Was ist da wohl gemeint mit diesen scharfen Tonscherben unter ihm?
Seine Krallen.
Ja, seine furchtbaren Krallen. Sieht man sie hier im Bild wieder. Und das wird verglichen mit einem Dreschschlitten. Etwas, was wir ja nicht mehr kennen in unserer Kultur. Dreschschlitten, wie sehen die aus? Die kommen ja noch mehr in der Bibel vor. Und es lohnt sich eben, diesen kulturellen Dingen nachzugehen beim Lesen der Bibel. Da versteht man die Bibelstellen besser, wo über Dreschschlitten gesprochen wird. Zum Beispiel in Jesaja. Weiß gerade jemand? Hat jemand einmal eine Rekonstruktion des Dreschschlittens aus biblischer Zeit gesehen? Das sind also riesige Bretter. Und unten an den Brettern macht man scharfe Steine, scharfe, spitzige Steine an. Und dann wird eben von einem Esel, wird der Dreschschlitten über das ausgebreitete Getreide gezogen. Und diese scharfen Steine schneiden sich da ein. Und da werden jetzt diese Krallen eben verglichen mit diesen spitzen, scharfen Steinen beim Dreschschlitten. Das sind seine schrecklichen Dinosaurierkrallen. Vers 23.
Er lässt die Tiefe sieden wie ein Topf, macht das Meer wie einen Salbenkessel. Hinter ihm leuchtet der Pfad. Man könnte die Tiefe für graues Haar halten. Auf der Erde ist ihm keiner gleich. Ihm, der geschaffen ist ohne Furcht. Alles Hohe besieht er sich. Er ist König über alle wilden Tiere.
Danke. Also, da wird nochmals der Bezug genommen auf seine Fähigkeit, eben Feuer zu produzieren. Und darum wird hier gesagt, dass das Wasser da beginnt zu sieden, wie ein Topf, wie ein Salbenkessel. Und dann leuchtet es noch so, da wo er durchgeht. Und das Wasser des Meeres bekommt dann so das Aussehen wie graues Haar. Also durch das Feuer, durch das Licht, das er produziert. Und dann wird ihm gesagt, auf der Erde ist ihm keiner gleich. Und darum eben der Vorschlag, hier an Spinosaurus aegyptiacus zu denken, weil das bis heute der schrecklichste Fleischfresser ist unter den Sauriern im Wasser, die wir durch die vielen, vielen Ausgrabungen aus der ganzen Welt kennen. Und darum sagt Gott, er ist wirklich die Spitze, alles Hohe besieht er sich, er ist König über alle wilden Tiere. Nun, die Dinosaurier sind im Laufe der Zeit ausgestorben, so wie viele andere Tierarten auch ausgestorben sind. Und auch heute, wir haben ständig das Problem, dass Tierarten und Pflanzenarten aussterben. Das ist das große Problem. Nicht, dass ständig eine Vielzahl von neuen Arten entstehen, die es vorhin absolut noch nicht gegeben hat und die auch nicht durch Zuchtwahl produzierbar wären, sondern nach der Evolutionslehre müssten ja ganz neue Dinge wieder erfunden werden. Aber wir sehen, es geht weg. Und nicht nur durch den Menschen. Der Mensch spielt auch eine große Rolle, aber nicht nur. Es gibt auch natürliche Gründe, warum eben Aussterben von Tierarten möglich ist. Bei den Sauriern ist es natürlich so, das war ein echtes Problem für die Menschen. Wir haben letztes Mal noch gelesen aus den früheren Kapiteln in Hiob, dass man Wächter gegen diese Ungetüme aufgestellt hat, die also warnen mussten, wenn wieder so ein ganz besonders wildes Tier in die Gegend kam. Hiob sagt, ich bin doch kein Meer und kein Ungetüm, dass du Wachen gegen mich aufstellst. Er meint, die Freunde waren quasi so wie Wächter, die ihn bedrängten und er quasi sei das Ungetüm oder das Meer, das eine Tsunami-Gefahr verbreitete. Hiob 7. Ja, aber die sind ausgestorben. Und der Mensch hat natürlich ein Interesse. Wie kann man die am besten bekämpfen? Eier kaputt machen. Die haben ja alle Eier gelegt. Und wenn natürlich auch Leviathan weg war und die Eier allein, das war der große Moment. Und wenn man sich also vorstellt, dass eben Menschen systematisch versucht haben, Eier zu vernichten, das erklärt, das wäre eine Erklärung, das soll nicht die einzige sein, aber eine Erklärung, warum man eben denen zu Leibe gerückt hat. Ja, aber solange da noch existierte, war er König über alle wilden Tiere. Und wenn wir natürlich sagen, heute gibt es keine mehr, dann ist das auch mit Vorsicht zu genießen, denn vor einigen Jahren hatten ja Fischer bei Japan ein Wesen rausgeholt, das aber schon ziemlich verwest war. Ich habe noch ein Bild davon gesehen. Und leider haben die diesen Kadaver wieder zurückgeworfen. Aber das, was man sehen kann, das wäre ein Plesiosaurus. Also wirklich. Aber es ist absolut möglich, denn wir müssen ja doch bedenken, 70% der Erde ist bedeckt von Wasser. Und natürlich kennt man vieles heute, aber nicht alles. Und es ist durchaus möglich, dass noch eine Überraschung kommt, dass man einzelne eben dennoch entdecken könnte. Oder auch in den kaum erforschten tiefen Urwäldern, zum Beispiel von Kongo. Wäre auch denkbar. Und es gibt solche Gerüchte, aber eben Gerüchte soll man Gerüchte sein lassen. Und nicht über WhatsApp weitergeben. Ja? So ungeprüfte Gerüchte, das ist so Mode geworden. Das ist eine Art Verleumdung. Wenn man falsche Informationen einfach so weitergibt. Ja, und darum Gerüchte, aber damit behaupten wir nicht, in den Wäldern von Kongo hat es noch Dinosaurier. Ja, gehen wir weiter zu Kapitel 42. Liest du die Verse 1 bis 6, Jerry?
Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach: Ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer ist es, der den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand, Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Höre doch, und ich will reden. Ich will dich fragen, und du belehre mich. Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche.
Ist das nicht wunderbar? Gott spricht einfach über Leviathan. Gut, er macht noch eine Erklärung dazu. Wenn schon niemand mit Leviathan kämpfen kann, sich mit ihm nicht einlassen kann, aber wie viel weniger kann ein Mensch vor Gott treten und Gott entgegentreten? Und jetzt kommt Hiob zur Buße. Und er erkennt, dass er in den Reden, in den Diskussionen mit den Freunden eben, nebst all dem Guten, was er gesagt hat, und wir haben ja einen wirklichen Genuss gehabt, all diese Beschreibungen von Hiob und diese göttliche Weisheit, die ihm geschenkt war, da zu erfahren. Aber er ist dann weitergegangen und hat gesagt, Gott hat mein Recht entzogen. Und damit hat er eigentlich Gott Fehler, Ungerechtigkeit unterschoben. Und das einfach aus dem Bedürfnis heraus klarzumachen, dass er gerecht war. Und nicht ein Heuchler, wie die Freunde das behauptet haben. Und nicht einer, der in der Sünde lebte, wie die Freunde das behauptet haben. Aber jetzt sieht er, ich habe über Dinge gesprochen, die ich gar nicht verstanden habe. Und er stellt hier, zuerst in Vers 2, stellt er fest, ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Da könnte man einen Gottesnamen hinschreiben am Rand der Bibel, der genau das umschreibt und der immer wieder im Buch Hiob vorgekommen ist. Welcher Name? Immer wieder, ganz typisch für Hiob.
Der Allmächtige.
Der Allmächtige. Ständig haben wir doch diesen Ausdruck gehabt, der Allmächtige. Nur ein Beispiel, in Hiob 34, Vers 10 sagt Elihu: Darum hört mir zu, ihr Männer von Verstand, fern sei Gott von Gottlosigkeit und der Allmächtige von Unrecht. Elihu macht klar, man darf nie irgendein Unrecht, irgendetwas Böses mit Gott in Verbindung bringen. Der Allmächtige ist mächtig über alles, aber diese Allmacht führt ihn nicht dazu, dass er mutwillig ist. Und das ist ganz wichtig. Es gibt Leute, die sagen, Gott ist souverän. Er kann einfach tun, was er will. Und er kann bestimmen, dass gewisse Leute, die müssen in die Hölle und gewisse werden gerettet. Aber völlig souverän, das hat mit der Verantwortung des Menschen nichts zu tun. Aber da wird die Allmacht Gottes zu etwas Mutwilligem erniedrigt. Und so ist Gott nicht. Er ist absolut gerecht, wie 1. Johannes 1, Vers 5 sagt, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Aber er ist vollkommen souverän, über allem. Und das anerkennt Hiob hier. Ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Und dann Vers 3 stellt er eine Frage. Ha, Gott hat über 80 Fragen gestellt, jetzt stellt Hiob eine Frage. Wer ist es, der den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? Aber diese Frage kennen wir doch. Gottes Frage an ihn, wo? Ja, ja. 38, 2. Vers 1 sagt, Gott sprach aus dem Sturm. Und dann liest Jerry Vers 2.
Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis?
Ja, und nochmals kommt diese Frage vor. Nämlich, es gibt ein Unterbruch in der Rede Gottes und da spricht Hiob kurz. Aber wir haben gesehen, er hat geschmollt. Dann haben wir gesagt, ich bin zu gering, ich will nicht mehr reden, Gott ist einfach größer. Aber er tut nicht Buße. Und dann beginnt Gott nochmals und setzt seine Rede weiter, Vers 6 aus dem Sturm und in Vers 7 sagt er,
oder wer hat ihre Ecksteine gelegt?
Nein, 40 Vers 7, Verzeihung.
Gürte doch wie ein Mann deine Lenden. Ich will dich fragen und du belehre mich.
Ja, also hier sagt Gott das, was eben schon mal gesagt wurde, auch gerade am Anfang, das wird wiederholt. Nämlich die Frage, Hiob soll Gott belehren. Liest du noch 38, Vers 3?
Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, so will ich dich fragen und du belehre mich.
Ja, genau. Also Gott sagt zweimal, Hiob soll ihn belehren und einmal eben, nicht zweimal, sondern einmal sagt Gott, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Und jetzt wiederholt das Hiob. Wer ist es, der den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? Und jetzt gibt er die Antwort. Wer?
Er selbst.
Er selbst. So habe ich den beurteilt, was ich nicht verstand. Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Also er sagt, dadurch, dass ich eben so viel geredet habe und in diesen Reden Gott angegriffen habe, habe ich eigentlich Gottes Weg verdunkelt, sodass andere Menschen nicht mehr sehen konnten, dass darin Gottes Weisheit lag. Und natürlich, er wusste nicht, dass im Himmel besprochen wurde, dass der Satan gegen Hiob ausgesagt hatte und dass Gott das alles so erlaubt hatte, dass es als Unglück über Hiob kam, um deutlich zu machen, dass ein wahrer Gläubiger treu bleibt, auch wenn es ganz schwierig wird. Das ist der Ausdruck des neuen Lebens, das man durch die Bekehrung bekommt, dass man fest die Kraft bekommt, um festzuhalten. Und Hiob hat durch seine Worte diesen Ratschluss Gottes verdunkelt. Ganz am Anfang, bevor der Livestream begonnen hatte, haben wir doch gesungen dieses Lied von Johann Gottlieb Friedrich Köhler. Das war ein gottesfürchtiger Pfarrer, und zwar 1788 bis 1855. Und er hat dieses Lied, das wir gesungen haben, gedichtet. Erste Strophe: Herr, dein Volk singt dir zur Ehre, der du ihm die reine Lehre deines Wortes hast geschenkt. Menschen haben oft verdunkelt dieses Licht, das helle funkelt und die Herzen göttlich lenkt. Und das ist genau dieses Problem. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch haben Menschen geredet und geredet und immer wieder auch so geredet, dass eigentlich Gottes Gedanken in seinem Wort unklarer wurden, verdunkelt, sodass Menschen es nicht erkennen konnten. Auch die Evolutionslehre zum Beispiel, von der wir es heute eben gerade ausführlich gehabt haben, ist eine Lehre, die genau das bewirkt. Der Ratschluss Gottes wird verhüllt durch Worte ohne Erkenntnis. Man behauptet einfach Dinge. Ja, Bombardierkäfer, das kann so im Laufe der Zeit entstehen durch Mutationen, die so zufällig eben das Erbgut verändern, und dann entsteht das. Nein, das geht überhaupt gar nicht. Aber es sind Worte, die eben verdunkeln, dass Schüler, gerade durch den Bombardierkäfer, sollten sie eigentlich zum Glauben an den Schöpfergott zu kommen. Aber es wird durch Worte so verhüllt, dass es gar nicht mehr klar ist. Und das Schlimme ist, auch als Gläubige können wir durch Aussagen, die wir nicht treffen sollten, können wir das Wort Gottes verdunkeln, verhüllen. Und jemand da zum Beispiel sagt, wer sagt schon, dass wir heute in der Endzeit leben? Ja, das Wort Gottes zeigt durch die erfüllte Prophetie so deutlich, dass wir in der Endzeit sind. Aber jemand kann sagen, wer sagt schon, dass wir in der Endzeit leben? Und diese Worte können plötzlich anderen Gläubigen den Blick verhüllen. Sagen, ja gut, das ist so die Meinung von Gewissen. Die denken, das ist so. Und es wird verdunkelt. Das ist nur ein Beispiel. Man könnte jetzt ganz viele andere Beispiele bringen. Die kann man sich selber vermehren, dass man eben durch unbedachte Aussagen oder man kann ja nicht so sicher sein und wissen, was das bedeutet. Da sind sich ja viele Gelehrte auch nicht einig. Und dann kann man nicht verstehen, was Gott uns eigentlich in seinem Wort zeigen möchte durch seinen Geist. Der Herr Jesus hat gesagt in Johannes 16, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Also, er hat nicht gesagt, ihr müsst auf die Uni gehen und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, sondern der Heilige Geist. Also wer wirklich durch den Heiligen Geist und in Ehrfurcht das Wort Gottes studiert, dem gibt Gott Licht und auch Klarheit, Gewissheit. Aber es ist schlimm, wenn das zutrifft, dass wir den Rat verhüllen mit Worten ohne Erkenntnis. Und so sagt er, so habe ich beurteilt, was ich nicht verstand, Dinge, die zu wunderbar waren für mich, ich nicht kannte. Er wusste nicht, was im Himmel gesprochen worden war. Aber er hat eben Gottes Wege beurteilt und falsch beurteilt. Aber jetzt tut er Buße. Vers 6, darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Und nächstes Mal werden wir dann sehen, wie dadurch die totale Wende in dem Schicksal von Hiob kam. Vers 10 sagt nämlich, und der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete. Ein eigenartiger Ausdruck. Der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs. Und wir werden sehen, nächstes Mal, das hat eine ganz tiefe Bedeutung. Denn das ist eine Ausdrucksweise, die wir insgesamt 20 Mal in der Bibel finden. Aber 19 Mal in Verbindung mit dem Volk Israel, das in der Geschichte durch ganz schwere Leiden gehen sollte, um schließlich am Ende als Volk wiederhergestellt zu werden. Und so werden wir nächstes Mal auch die prophetische Bedeutung von Hiob sehen im Zusammenhang mit seiner völligen Wiederherstellung und Rückführung in den Segen. Wollen wir hier schließen.